was ich eben halt so klasse fand, ist, wie er permanent, also immer wieder einen Satz nach dem anderen raushaut, um genau dieses System so auf den Punkt zu bringen. Mhm. Um halt mit zwei, drei Sätzen zu beschreiben, was ihm da nicht passt. Und er sagt auch an einer Stelle, es gab einmal eine magische Zeit, als man seine Meinung einfach öffentlich sagen und damit eine echte Diskussion anregen konnte. Mhm. Und diese echte Diskussion finden jedenfalls viele, findet gerade nicht statt, weil es findet keine Diskussion statt, sondern man wird gleich irgendwo einsortiert und kommt da auch nicht mehr raus.
Ich habe auch einen kurzen Teil davon, den ich vorlesen muss, weil man nicht beschreiben kann, wie großartig er formuliert und wie toll die Sprache ist. Wir machen uns ja oft darüber lustig, ne? Das ist sprachlich alles ganz toll. Aber wenn die Geschichte stimmt, und das ist hier so, und die Sprache auch noch toll ist, und das wird man hier gleich merken, wie ich finde, dann ist das für mich das perfekte Buch.
Ja, cool.
Es ist an keiner Stelle flach, es ist anspruchsvoll und total mitreißend und spannend.
Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Ja, herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge
Zweimal ein Buch.
Zweimal ein Buch. Es ist nicht die 13. Folge, weil es wird keine 13. Folge geben.
Warum?
Genauso wenig, wie es einen 13. Stock im Wolkenkratzer gibt oder eine 13. Reihe in einem Flugzeug. Es ist nicht die 13. Folge.
Bist du so ein Aberglaube, Kollege? Das wusste ich gar nicht.
Ja, total.
Echt jetzt?
Ja, Folge 13 geht bei mir gar nicht. Die Zahl 13 geht bei mir auch nicht.
Schande. Mit sowas bin ich so lange schon befreundet.
Wieso?
Liest du auch Horoskope?
Nein, ich lese keine Horoskope, aber Zahl 13, weiß ich nicht, komme ich irgendwie nicht mit klar.
Okay, es gibt also keine Folge 13.
Nein.
Wir machen heute Folge 14.
Genau, das ist die 14. Folge, weil es die Folge 13 nicht geben wird und nie geben darf.
Ich werde mich wie so oft schon in meinem Leben dir fügen.
Ich war mal im Fitnessclub.
Ja.
Und immer wenn sie mir den Schrank mit der 13 gegeben haben, habe ich den Schlüssel dann wieder zurückgegeben und habe gesagt, könnt ihr mir bitte einen anderen Schlüssel geben? Weil ich Angst hatte, mich dann zu verletzen oder so. Weil also die Ticks werden, glaube ich, irgendwie immer schlimmer. Man darf sich da, glaube ich, nicht reinsteigern.
Ja.
Und so geht mir das auch immer, wenn ich abends ein neues Buch anfange.
Ach, liest du Seite 13 nicht?
Ja, doch. Ich lese die schon. Aber wenn ich merke, ich werde beim Lesen müde und ich stelle fest, ich bin jetzt am Ende der Seite 12, ich quäle mich über die Seite 13.
Damit du damit nicht anfangen musst,
damit ich da, ja genau, damit ich da nicht stecken bleibe. Ich lese noch die 14. am besten noch die Hälfte der 15. Seite.
Ihr merkt also, ihr habt es mit zwei ganz normalen Leuten zu tun, so wie du und ich.
Ja.
Oder auch nicht. In unserer Podcast Zweimal Buch.
Hast du sowas nicht? Irgendwie so ein bisschen so, keine Ahnung, Aberglaube?
Nein. Beim Fußball ein
bisschen. Ja, ich wollte dich gerade fragen, du warst doch mal im Fußballverein. Ihr Fußballer seid doch alle so...
Ja, aber ich... Ja, auch schon lange nicht mehr. Erstens, weil ich zu alt dafür bin. Und immer so, das sind ja diese Fußballer, die denken, kriege ich noch. Und dann tritt man den anderen krankenhausreif. Nein. Nee, ich bin frei eigentlich von sowas. Gut.
Ach Mensch.
Aber wir wollen ja über Bücher sprechen.
Ja, ganz schnell sollten wir erwähnen, über was wir heute reden. Welche Bücher haben wir heute dabei?
Kennst du Hubert Achleitner?
Noch nie gehört.
Pass auf. Hubert Achleitner ist Hubert von Geusern.
Ach ja.
Kennst du Hubert von Geusern?
Ja, den kenne ich. Also das ist ein Musiker irgendwie.
Ja, der macht Alpenrock.
Ja.
Kennst du dich mit Alpenrock aus?
Überhaupt nicht. Ich komme mir da...
Unermächtigmeister, ich bin aus Hamburger hier.
Als ich noch im Robinson-Club gearbeitet habe, das ist ja auch schon ewig her wieder.
Oh Gott.
Da hatte ich eine ganze Reihe österreichischer Kollegen plötzlich. Mhm. Also es wurden, du musst dir vorstellen, in dieser Saison, es wurden Die Hälfte des Teams wurde gefeuert, auch ich stand kurz vorm Rausschmiss, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Bei mir ist dann der Knoten geplatzt, weil der Druck immer größer wurde. Und dann wirst du ja zur Höchstleistung angetrieben.
Was hast du da gemacht?
Ich habe da, das nannte sich damals Sound and Light Animation. Also ich habe aufgelegt und musste auch Bühnen ausleuchten für die ganzen Stücke und so.
Ach, du warst nicht auf der Bühne?
Doch, auch ein bisschen. Mhm. Erst später.
Ja.
Aber so von Anfang an war ich immer so da in so einem Musikkabuff. Hab dann von da die Shows gefahren, also hab so Ton gemacht und Licht. Mhm. Naja, und auf jeden Fall wurden dann, es waren auch sehr viele Holländer in dem Team, und die wurden dann aber rausgeschmissen und dann kamen plötzlich Österreicher. Und ohne Scheiß, die Stimmung stieg um mindestens mal 200%.
Ach, ja. Interessant.
Ja. Und mit denen bin ich heute immer noch so befreundet, ist übertrieben, aber in Kontakt. Und ich weiß genau, was die gerade machen und das war einfach ein Traum. Und die kannten Hubert von Geuser natürlich alle.
Der ist ja, das liest man auch in diesen ganzen Feuilletons, dass er so ein großer Künstler ist. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich kann das vorwegnehmen, das Buch ist, um dich zu zitieren, sensationell. Wirklich sensationell. Eines der besten Bücher, die ich seit sehr langer Zeit gelesen habe. Und dann habe ich gedacht, wenn der so gut schreibt, dann muss der auch richtig gute Musik machen. Und dann habe ich mir das angehört. Ich habe mir bei Apple Music die Essentials angehört.
Die Essentials?
Essential ist so eine Playlist, wo halt die wichtigsten Songs dieses Künstlers sind.
Ach so.
Und ich sage mal so, ich glaube, ich verstehe es nicht. Mir fehlt der Zugang zu Alpenrock. Und ich würde auch sagen, ne, nur aus meiner Sicht, ich glaube, dass das richtig gut ist. Es gibt ja so Künstler, kennst du das? Die, man weiß, dass die richtig gut sind, aber man mag die nicht. Kennst du das? So bei Musikern? So man weiß ja, dass, was weiß ich, Jethro Tull, dass das ein toller, toller Querflötenspieler ist.
Ja,
ich finde es trotzdem schrecklich.
Ja, das stimmt. Ja.
Weißt du, sowas gibt es ja.
Ja, das ist das beste Beispiel eigentlich. Wir haben auch gerade sofort darüber nachgedacht. So einer meiner ersten Gedanken war Phil Collins, aber ich glaube, den mögen zu viele irgendwie. Ne?
Ja, wir können es uns nicht leisten. So viele Abonnenten haben wir nicht.
Ach so, ja gut.
Also in jedem Fall würde ich eigentlich
sagen... Ist ein guter Typ. Phil Collins ist ein Riesentyp.
Super Typ. Ja. Super lustiger Typ.
Ich würde ihn gerne mal treffen.
Ich auch.
Ja.
Musste sehr laut sprechen, der hört nichts mehr.
Ja, ist bitter, ne?
Ja, es ist bitter. Ja. Das ist wirklich bitter. Und ich glaube auch, und man erwischt sich ja schon dabei, dass es den einen oder anderen Song gibt, den man... Lassen wir.
Ist egal. Soll ich schnell,
ich würde nur einen Satz noch sagen wollen.
Ja, bitte.
Ich möchte nur sagen, aus meiner Sicht, komplett aus einer norddeutschen Sicht, hör auf mit diesem Alpenrock, schreib Bücher. So, jetzt bist du dran.
Ja, ich wollte nur kurz zwischenwerfen, bevor du jetzt weiter ausführst, weil wir stellen ja mal zwei Bücher vor. Ich wollte nur kurz dazwischen schieben, dass ich heute sprechen werde oder dass wir heute auch noch sprechen werden über Bret Easton Ellis.
Ach ja.
Der, jetzt muss ich gerade nachgucken, ja, es heißt wirklich nur Weiß.
Und es liegt vor dir ein weißes Buch.
Ein weißes Buch. Es hat normalerweise einen schwarzen Umschlag. Also den habe ich aber abgenommen, weil das Buch ist geliehen von einem sehr guten Freund von mir. Und ich habe gesagt, pass auf, den Umschlag nehme ich ab, weil da kommen dann wieder nur Knicks rein und so.
Das sieht so komisch aus. Sind da Bilder drin? Da sind so schwarze Seiten zwischen.
Ja, das sind einfach so Kapiteltrenner. Da sind keine Bilder.
Ach so, okay.
Ja.
Also Bret Easton Ellis ist, ich glaube, es wird ein langer Podcast heute.
Das kann sein.
Ja. Ich hoffe, ihr habt eine lange Autofahrt oder so, dass ihr Zeit habt, euch das alles anzuhören.
Ja, das finde ich cool, wenn ihr uns im Auto hören würdet. Ihr seid gerade so im Dunkeln so unterwegs und diese Mittelstreifen, diese Weißen, die zischen an euch so vorbei. Ja. Und
aber nie müde Autofahren.
Ja, genau.
Ich kenne einen, der hat aus dem Fenster geguckt und hat irgendwo gesagt, warum sind denn diese ganzen Jogger hier? Das waren diese weißen Pfähle. So müde war der. Und wir sind sofort rechts rangefahren und haben gestartet. Bret Easton Ellis. Wollen wir damit anfangen?
Nee, du warst gerade so schön drin.
Ich weiß gar nicht, wie ich in der Lage sein soll, zu beschreiben, wie großartig dieses Buch ist. Ich muss echt sagen, das hat mich umgehauen. Es ist bei einem kleinen Verlag erschienen, Paul Zollnay Verlag, in der Prinz-Ehrenstraße in Wien.
Ach, in Wien.
Ja. Also, es geht darum, die Geschichte wird erzählt von einer Frau, die sagt, sie hat ihren Namen auch für dieses Buch geändert. Es ist unklar, ob diese Geschichte wirklich stimmt oder nicht. Du hast mal gesagt, es müssen Geschichten sein, die auch mir oder dir passieren können. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die dir oder mir passieren könnte, wenn man den Mut dazu hat, das zu tun, was in diesem Buch passiert. Also es geht darum, dass sie einen Brief hat, den sie einem Mann überreichen muss. Und der Brief ist von einer gewissen Maria. Und Maria ist verschwunden, schon seit Monaten. Die ist eines Tages, zieht sie einfach aus, kann mit ihrem Mann Herwig nicht mehr zusammen sein. Es gibt mehrere Gründe dafür, die werden auch erklärt. Und sie nimmt sein Auto mit, ein Volvo, und mit dem fährt sie einfach los und trifft auf der Fahrt eine Anhalterin. Das ist dann, wie sie später rausstellt, die Frau, die das Ganze geschrieben hat, Luisa.
Und die den Brief geschrieben hat?
Die den Brief übergeben soll.
Ach so.
Die diesen Brief im Briefkasten
übergeben soll. Ach so, ja.
Und also diese Maria, die Hauptperson, die mit diesem Volvo unterwegs ist, die kündigt den Job, die plündert das Konto, nimmt ihren Anteil und fährt einfach los. Schreibt eigentlich einen Brief an Herwig, aber gibt ihm den nicht. Also fährt einfach los. Und er kommt halt nach Hause und sie ist halt nicht mehr da. Sie hat vorher herausgefunden, dass er eine Affäre hat.
Ja.
Zu einer gewissen Nora. Diese Nora spielt eine große Rolle in dem Buch. Ich habe auch einen kurzen Teil davon, den ich vorlesen muss. Weil man nicht beschreiben kann, wie großartig er formuliert und wie toll die Sprache ist. Wir machen uns ja oft darüber lustig, ne? Das ist sprachlich alles ganz toll. Aber wenn die Geschichte stimmt, und das ist hier so, und die Sprache auch noch toll ist, und das wird man hier gleich merken, wie ich finde, dann ist das für mich das perfekte Buch.
Ja, cool.
Es ist an keiner Stelle flach, es ist anspruchsvoll und total mitreißend und spannend. Also es geht darum, der Herwig ist Lehrer und er beschreibt jetzt, beziehungsweise die Luisa beschreibt das ja eigentlich alle, die erzählt halt diese Geschichte nach. Die ist die Tremperin, ich muss das vielleicht noch vorher sagen.
Ja,
die ist
sonst Tremperin. Kommt man durcheinander.
Genau.
Also Luisa ist nicht seine Ex-Frau.
Nein, das ist Maria.
Sondern Maria hat das der Luisa offenbar alles so haarklein erzählt.
Genau, weil sie lernen sich kennen auf dieser Reise, als sie den Volvo mitnimmt. Sie steht an der Straße, ist Tremperin und wird mitgenommen. Und die fahren erstmal auf so eine Art Festival, nur ohne Musik, so einen Erweckungskurs. In so einem Wald.
Ja, okay.
Und dann geht diese Tour weiter. Und die geht halt bis nach Griechenland. Wo sie dann auch einen Mann kennenlernen, auch einen Musiker. Musiker spielen eine große Rolle in diesem Buch. Auch Vinylschallplatten übrigens. Und die verliebt sich in diesen Typen. Die ziehen zu ihm. Und dann gibt es so ein Dreier, so eine Dreierbeziehung zwischen denen. Also der Mann und die beiden Frauen. Wie diese ganzen Liebesszenen beschrieben sind, habe ich so noch nie gelesen. Das ist einfach toll. Und auch dieses Verliebtsein. Und es geht in diesem Teil, den ich jetzt kurz vorlesen möchte, nicht abschalten oder bestenfalls vorscrollen, weil wir reden noch über Bret Easton Ellis. Aber ich finde das einfach brillant. Sie ist also seine Schülerin und er ist der Lehrer. Also sie ist deutlich jünger. Nora. Wir sprechen jetzt über Nora. Seit seine Frau nicht nur das Bett, sondern das ganze erotische Spielfeld vermint hatte, spielte sexuelle Lust in Vicks Leben keine Rolle mehr. Vor diesem Hintergrund gelang es Vic, eine Zeit lang Noras körperliche Anziehung auszublenden. Sein Nervensystem hatte jedoch von Anfang an die Weichen auf Berührung gestellt. Und wäre es nicht nach seinem Herzen und seiner Körpermitte gegangen, hätte er sie schon am ersten Abend während des Abspanns im Kino geküsst. Und wäre Maria, also die Ehefrau, aufmerksamer gewesen, hätte sie die Veränderung bemerkt. Vic begann sich anders zu kleiden, flotter, sportlicher und bunter. Er tauschte die Schnürsamthosen gegen Jeans, El Naturalista Ökoschuhe gegen schicke Ecos und ließ sich die Haare kurz schneiden. Er verlor in wenigen Wochen überschüssiges Körpergewicht und wer ihn morgens bei der Haustür hinausgehen sah, wurde angesteckt vom Lächeln, mit dem er die Welt und dem Tag entgegentrat. Vor allem Nora ließ sich davon anstecken. Sie freute sich auf die wöchentlichen Jour-Fixes im vertraut gewordenen Café Geschwandler mit ihm. Sie freute sich, wenn er während des Unterrichts in die Klasse kam. Sie bewunderte seine Souveränität, den uneitlen, respektvollen Umgang mit den Kindern, die Zuneigung, die er ihnen entgegenbrachte und die sie ihm zurückgaben. All dies verzauberte Nora und aus der schon bei der ersten Begegnung spürbaren Hingezogenheit wurde ein Zustand der Verliebtheit. Die Melancholie, die ihn umgab und nicht zuletzt seine Zurückhaltung und manchmal süße Unbeholfenheit im persönlichen Umgang mit ihr, trugen nicht unwesentlich dazu bei. Es verlieh ihm eine Aura der Unnahbarkeit und weckte bei Nora den Wunsch, diese zu durchbrechen. Sie wollte ihn erobern. Für Vic war sie seit jenem Moment unten am Fluss, als sie lächelnd in die Sonne blinzelte, zur Traumfrau geworden. Ihr Bild legte sich über seinen Alltag und versüßte ihm die bitteren Augenblicke des Hauses. Allein das Gewicht des Altersunterschiedes hielt den Deckel der Fantasie fest verschlossen. Für diesen Satz liebe ich ihn schon. Das ist toll. Sie könnte deine Tochter sein, sagte er sich. Immer und immer wieder, wenn er in den roten Bereich kam. Und Nora ging es nicht anders. Es gab flüchtige Berührungen, die sie beide stets als zufällig abtaten, hoffend, dass es nicht so war.
Es ist doch toll.
Das ist super.
Es ist wirklich toll.
In den roten Bereich, als er,
ja,
in den roten,
ja, als er in den roten Bereich kam. Also die Geschichte enthält einfach alles. Diese wahnsinnige Liebesgeschichte zwischen ihm und Nora, die deutlich abkühlt, als Maria dann weggegangen ist. Und dann wird natürlich auch diese ganze Liebesgeschichte zwischen Maria und ihm, wie die sich kennengelernt haben, es wird alles erzählt, weil offensichtlich hat der Maria, der Luisa, im Auto und als sie so lange unterwegs waren, ist alles erzählt. Was in Griechenland dann passiert, das kann man nicht sagen, man würde zu viel vorwegnehmen. Es sind Verquickungen, die sich hinterher tatsächlich alle auflösen. Das Buch heißt Flüchtig, das muss ich noch dazu sagen. Alleine das schon, weil sie flüchtet ja eigentlich.
Ja, genau.
Und es stellt sich hinterher heraus, dass der Herwig, es gibt noch eine weitere Szene, wo er mit seinem Vater, dann später das rausfindet, nach Griechenland fährt und wo sich herausstellt, dass auch der Vater von seiner Frau verlassen wurde und schon die Großmutter. Also es ist halt, dieses Flüchtig zieht sich durch. Religion spielt auch eine große Rolle, ja. Immer wieder, scheint so durch, ist aber nicht wertend, sondern es geht auch so ein bisschen um so religiöse Gemeinschaften. Man würde jetzt sagen, da hat sich jemand sehr, sehr viel vorgenommen, aber der hat das alles eingelöst. Also lest dieses Buch. Hubert Achleitner, Flüchtig.
Hubert von Geusern Achleitner.
Ja.
Was ist denn jetzt sein richtiger Name eigentlich?
Hubert Achleitner.
So heißt er eigentlich.
So heißt er, ja.
Und dieses von Geusern, wo kommt das dann her?
Das weiß ich nicht. Ich habe mich mit dem nicht so beschäftigt, weil ich kannte den immer, aber er ist, ich weiß nicht, warum der so heißt. Er ist Vertreter der neuen Volksmusik. Da kriege ich schon Angst, wenn ich das lese. Die Linz-Europa-Tour steht hier noch drin. 2007 bis 2009 gilt bis heute als eines der größten grenzübergreifenden Musikprojekte unserer Zeit. Also es ist sein erster Roman und ich würde mich freuen, wenn das nicht sein letzter ist. Und wenn er das alles nicht schafft, ne, da soll er einfach aufhören mit der Musik und Bücher schreiben.
Einfach weiter
schreiben. Der hat das Zeug dazu.
Also ja. Das würde sich schon richtig schön an, so wie er das schreibt. Ne?
Ja, das ist schön. Das Buch ist schön, das ist auch spannend und du willst halt ständig wissen, wie es auch weitergeht und das ist alles so toll formuliert. Und natürlich kommt dieser Wiener Schmäh, das spielt er teilweise auch in Österreich und du merkst schon, der ist Österreicher und man merkt auch, er ist Musiker. Man würde jetzt so sagen, so der Rhythmus der Sprache ist so ein bisschen musikalisch. Das ist es aber tatsächlich und es kommen auch viele Musiker drin vor. Also an diesem Tag, als Maria sich entschließt, ihn zu verlassen, hört sie Leonard Cohen, also mit dieser tiefen Stimme.
Ja.
Und der tritt auch immer wieder auf, so als eine Art Metapher sogar.
Aber die haut einfach ab, also das ist jetzt nicht irgendwie, sie hat nicht alle seine Platten vorher zerkratzt.
Nein. Sie wird es nicht mehr, sie ist auch zwischendurch ein bisschen wehmütig, diese Momente gibt es auch, aber was sie halt, die sind glaube ich über 30 Jahre verheiratet und was sie halt in diesen Monaten, als sie ihn verlässt, alles erlebt, das ist halt auch, wenn man was erleben will, muss man sagen, dann sollte man das tun, wenn man was vermisst. So, und das ist so ein bisschen auch die Moral, deswegen sagte ich vorhin, dass da auch so ein gewisser Mut zugehört. Wenn man diesen Mut hat, dann kann man halt sowas erleben, was sie erlebt. Was sie in Griechenland allerdings noch erlebt, was ich jetzt nicht sagen würde, das hat nichts mit Mut zu tun, das ist tragisch.
Ah, okay. Ja. Aha, das klingt nach einer krassen Wende, dieses Buch dann da, oder die Geschichte.
Ja, eine Wende. Das Interessante ist, das, was passiert, wird in zwei Sätzen einfach hinten rangehängt an das Kapitel.
Ja.
Es wird gar nicht so richtig, es wird gar nicht aufgebaut, es wird nicht groß erzählt. Es passiert einfach und du bist völlig geschockt, wenn du diesen Satz liest. Das ist halt ein Cliffhanger, der es in sich hat.
Okay. Ja, das klingt ja abenteuerlich.
Ein tolles Buch. So, über Bret Easton Ellis müssen wir ein bisschen reden, ne? Darf ich eine Sache kurz erzählen, Fahr?
Ja.
Über Bret Easton Ellis? American Psycho hat er geschrieben, sein berühmtestes Buch ab 18. Und Harald Schmidt ist damals mit diesem Buch auf Tour gegangen. Der hat dieses Buch gelesen.
Ach krass.
Der hat nichts anderes gemacht. Er ist auf die Bühne gegangen, hat daraus was vorgelesen und ist wieder gegangen. Und alle haben gedacht, oh, Harald Schmidt, so, haha, es wird bestimmt lustig. War's aber nicht. Der hat einfach nur das Buch gelesen. Das fand ich super. Es gibt Szenen in dem Buch, die sind aber so grauenhaft und abartig, wo der Bret Easton Ellis auch selber mal erzählt hat, dass er hinterher gekotzt hat, als er diese Seiten geschrieben hat. Der ist ja auch ein bisschen, der ist ja auch ein bisschen spooky. Aber darüber weißt du, glaube ich, mehr. Du hast die Biografie gelesen, ne?
Ja,
ist das eine Biografie?
Ja, so, es ist echt so ein bisschen autobiografisch, das auf jeden Fall. Und das Buch sollte ja, also der Verlag, sein ursprünglicher Verlag, hat das Buch dann ja nicht rausgebracht. Aha. Eben wegen dieser Szenen. American Psycho, weil es halt echt genauso war, wie du gesagt hast. Es ging irgendwie darum, auch eine Zunge rausschneiden und all solche Sachen. Ne?
Ja, ich erinnere mich da an eine Szene, die möchte ich gar nicht nacherzählen. Das ist,
und
da muss schon irgendwas im Kopf passieren.
Ja, sodass ein anderer Verlag das dann veröffentlicht hat.
Ja.
Und das, da erzählt er auch. Er erzählt viel über American Psycho. Ich fand das zuerst ein bisschen schwierig, weil das ist ja immer etwas, was Künstler ja eigentlich gar nicht wollen, ne? Dass sie ihre eigenen Werke so ein bisschen erklären und so. Und das passiert hier so ein bisschen. Ich finde das aber ganz interessant, dass er das macht. Also was mich nur an dem Buch so reingezogen hat, war, also ich war bei einem Freund von mir, sehr guten Freund von mir, sehr enger Freund auch, in Frankfurt zu Besuch. Und der ist auch großer Bret Easton Ellis Fan. Und der hat mir das Buch gegeben, oder ich hatte das irgendwie bei ihm entdeckt und meinte so, hey, Bret Easton Ellis, was ist denn das, weiß? Meinte, habe ich noch nicht gelesen, aber kannst du da gerne mal reingucken. Und dann habe ich angefangen, das zu lesen und wusste eigentlich schon sofort, dass ich das weiterlesen muss irgendwie, weil ich mich da gleich so wiedererkannt habe. Also, weil er schreibt über seine Jugend und wie er so ins Kino gegangen ist.
Ja.
Und er hat eben halt damals, wen wundert es, viele Horrorfilme sich angeguckt.
Ja.
Und hat eben halt so, hat also das Ding aus einer anderen Welt. Und
hat er nicht auch unter Null geschrieben?
Er hat auch unter Null geschrieben. Und da schreibt er auch so ein bisschen drüber. Ja. Weil das war, glaube ich, sein erster Roman, glaube ich. Ne? Also der schlug ja auch schon Wellen irgendwie. Ja. Und das hatte mich auch so ein bisschen an meine Jugend erinnert und konnte mich da so wiederfinden über das, was er so geschrieben hat, weil ich dachte so, ja, ganz genau, du hast dir diese Filme angeguckt, wie ich auch, und es ist eigentlich gar nichts passiert. Mhm. So das, was Erwachsene oder, keine Ahnung, irgendwelche Autoritäten ja immer unterstellen, ne? Ja, und diese Horrorfilme, die sind schlecht für die Kinder und irgendwann können die auch nicht mehr zwischen Wirklichkeit und Realität und Kino unterscheiden und so ein Bullshit, den wir früher auch ohne Ende gehört haben. Also wenn du zum Beispiel ganz viel diese Ballerspiele spielst, irgendwann ist der Punkt erreicht, gerade in dem Alter, da ist man ja noch nicht so weit. Mhm. Da kann man ja zwischen Realität und Wahnsinn nicht mehr unterscheiden und keine Ahnung, was die, ne, aus der Kultusministerkonferenz und so.
Ja.
So das, die Leute so, ne, die ganz weit weg von dem Alter sind und glauben, du könntest dann, wer weiß, nicht mehr irgendwas von irgendwem unterscheiden.
Dazu muss ich etwas zitieren, was ich neulich gelesen habe, über diese Amokläufer. Da habe ich einen schönen Satz zu gelesen, nämlich nicht jeder, der ein Ballerspiel spielt, wird zum Amokläufer, also das, was du sagst, aber jeder Amokläufer hat Ballerspiele.
Ja, ganz so ist es auch.
Ja.
Weil die so weit verbreitet sind.
Ja, ja, klar.
Von daher habe ich mich da gleich so wiedererkannt und dachte so, ja, endlich mal einer, der mich versteht. Und so fängt das an. Und das ist auch eine sehr leidenschaftliche Erzählung über das Kino. Also er erzählt auch viel über das Kino und gibt so einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Aber er ist immer sehr provokant.
Immer.
Bret Easton Ellis ist ein wahnsinnig provokanter Typ, der gerne provoziert. Und es gibt so eine Geschichte in dem Buch, die er da so erzählt. Gibt einen Kinofilm, das ist noch gar nicht so lange her, der bekam einen Oscar. Und Regie hat eine Frau geführt. Mhm. Und er ist ja auch so ein Twitterer, irgendwie twittert ja immer irgendwie bevorzugt. Mhm. Nachts um 12, wenn er auch schon angetrunken ist, dann haut er irgendwie was raus, weil er weiß, das wird beachtet und weil er weiß, er kann damit provozieren und kann damit immer eine Reaktion auslösen, um sich dann darüber lustig zu machen. So, ne? Und dann hat er auch getwittert, ja, der Film hätte nie einen Oscar bekommen, wenn ein Mann da Regie geführt hätte. Also hat denn das so umgedreht. Ne?
Ja.
Also diese ganze Frauendebatte um Frauenquote und so. Mhm. Und er schreibt auch über 50 Shades of Grey.
Ach.
Und es sollte wohl, die männliche Hauptrolle sollte wohl einer spielen, der homosexuell ist.
Ach, interessant.
Also
im
richtigen Leben.
Interessant.
Und da hat er halt die Debatte angeschossen. Leute, das macht doch gar keinen Sinn, so eine Rolle mit einem bekennenden Schwulen zu besetzen, weil das wird nicht funktionieren. Und dann gab es natürlich dann auch einen riesengroßen Streit. Ja, wieso? Das spielt doch gar keine Rolle. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Wie kann man das miteinander zusammenbringen und so weiter? So, also diese was er dann auch so, und was ja auch hier so ein Schimpfwort geworden ist, so diese Mainstream-Meinung, die sich dann, ne, diese sehr grundvernünftige Mainstream-Meinung.
Furchtbar.
Ja.
Es geht mir auf die Nerven. Mainstream geht mir sowieso auf die Nerven, deswegen kann ich auch überhaupt keinen Popsender mehr hören, weil mir das alles auf die Nerven, weil das alles gleich klingt.
Ja.
Und bei Brad Easton Ellis fällt mir ein, ich habe auch damals Glamorama gelesen und American Psycho. Ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das war, aber da hat er eine Plattenrezension geschrieben. Ich glaube, über das Whitney Houston Album, über das erste
das
Whitney
Houston Album. Das ist American Psycho.
Und das ist so gut, wie der eine Plattenrezension schreibt. Warum werden Rezensionen nicht so geschrieben? Das muss man wirklich mal nachschlagen. Das ist absolut großartig.
Ich wollte mir das auch immer noch mal wieder angucken, weil es gibt, er macht das über Whitney Houston und ich glaube über Phil Collins.
Genau.
Studio.
Ja. Oh Gott, ja. Und das ist, also ich bin ein großer Fan von dem, muss ich echt sagen. Und der, ich habe dann mal irgendwann gelesen, dass der nur noch Filme machen will, also deswegen passt das so.
Ja.
Und ich habe auch gelesen, dass der gar keine Bücher mehr schreiben wollte, eine Zeit lang. Oder dass man ihn immer fragt, wann kommt denn was Nächstes? Nee, ich schreibe ja gar nicht mehr, sagt er dann auch wieder so provokant.
Ja.
Und das tut er jetzt offensichtlich doch wieder. Ich habe eigentlich, glaube ich, fast alles von dem gelesen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
Ich war auch total vergessen. Überrascht. Ja, ich war auch total überrascht. Und dass es eher so ein autobiografisches Buch ist, inklusive einer Zustandsanalyse der amerikanischen Gesellschaft.
Oh, das ist interessant.
Und das ist teilweise.
Von wann ist
denn das? Das ist sehr, sehr neu. Das ist jetzt gerade erschienen.
Also Trump-Ära schon.
Trump-Ära schon, genau. Und er gehört auch zu denjenigen, die nicht so automatisch auf Trump raufprügeln. Und er hängt sich auch immer wieder an Trump auf, und zwar an diese Debatte, die sich um Trump so aufgebaut hat. Mhm. Weil du musst natürlich gegen Trump sein.
Natürlich.
So, und das
aber jeder normale Mensch ist gegen Trump.
Ja, aber das ist etwas, was ihn auf die Palme bringt.
Ja, das verstehe ich, weil er wieder provozieren will.
Weil er wieder provozieren will, weil er aber auch sagt, meine Güte, Leute, es gibt auch noch eine andere Meinung. Mhm. Also wie kann denn das bitte sein, dass, wenn man hier irgendwie eine Meinung vertritt, die nicht in dieses Mainstreamige passt, dass man da immer gleich so brutal abgestraft wird.
Ja,
das ist etwas, was ihm tierisch auf die Nerven geht.
Ja.
Und darüber handelt auch...
Es geht um die Sache eigentlich. Es geht ja jetzt nicht speziell um Trump, sondern es geht um die Sache, dass alle ins gleiche Horn blasen und er sagt, ey, nun tritt mal einen Schritt zurück. Und guck nochmal genauer hin.
Genau, und er schreibt dazu, ich habe mir wahnsinnig viel rausgeschrieben, weil ich wirklich da so einige Zitate fand, und er bringt das auch sehr schön auf den Punkt. Also er sagt zum Beispiel, man kann heute nicht mehr seine Meinung mit heißem Herzen vertreten und Dinge offen in Frage stellen, ohne gleich als Troll und Hater gebrandmarkt zu werden, der aus der zivilisierten Welt ausgeschlossen gehört, wenn man zu anderen Schlussfolgerungen gelangt als der Rest.
Mhm.
Und das ist ja auch ein Gefühl, was hier ja auch viele haben.
Ja.
Das Problem an der Debatte, finde ich, ist immer nur, dass sie so unkonkret irgendwie geführt wird. Weil alle sprechen immer nur, oder diejenigen, die das halt diskutieren, sprechen immer nur über ein Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, man kann heute gar nicht mehr sagen, das, was man eigentlich denkt. Mhm. Weil das immer gleich irgendwelche Folgen hat. Ja, was kannst du denn nicht sagen? Ist dann immer eine Gegenfrage, die ich auch nachvollziehen kann, weil du musst schon Beispiele bringen irgendwie. Ne? Oder man muss auch schon sagen, wenn es zum Beispiel heißt, ja, dann wird man ja immer gleich. Ja, wer denn? Wer macht das denn? Wer macht das?
Ja, ja.
Und das ist auch
also
so ein bisschen...
interessanter Gedanke, in jedem Fall.
Ja. Und das ist aber auch die Schwäche, finde ich, bei ihm. Also finde ich jedenfalls, dass es eine Schwäche ist, weil er spricht ja nur so ganz global von der Linken. Ja, die Linke macht das immer. Mhm. Die Linke stellt sich ja immer hin und findet sich moralisch immer besser und stellt sich immer ganz hoch und hat da und urteilt jetzt darüber, was du jetzt gut finden sollst und wehe, wenn nicht. Mhm. Und das ist etwas, was er eben halt hier aufgreift. Und ich gehe jetzt mal wahllos hier meine Liste durch und sag einfach mal, weil es irgendwie immer passt, finde ich auch schön, bloß keine Scheißmeinung vertreten, außer die jeweils aktuelle Mehrheitsmeinung. Zu diesem Schluss kommt er auch. Ne? Find ich,
interessant.
Finde ich ganz schön.
Ja. Ja.
Und also wie gesagt, ich habe mir jetzt eine ganze Menge an Zitaten rausgeschrieben. Das würde jetzt wirklich nicht gut sein, die jetzt alle vorzulesen. Er schreibt auch hier wieder einiges über Musik. Und er findet, dass das da schon anfing irgendwie. Man gesagt hat, ja, die und die Platte finde ich gut. Wobei man genau weiß, dass es so eine Kommerzscheibe ist, kommt immer gleich so dieser Gegenwind.
Und das passt total, weil ich auch Demorama oder American Psycho, eins von meinen, da gehen die ja auch immer in diese Diskotheken in New York. Ja. Das Nails heißt das, da sind die ja immer. Und dann beschreibt ihr immer, was für Musik da läuft. Und das kann man sich halt heute überhaupt nicht vorstellen. Da lief dann so Belinda Carlisle, Heaven is the place on earth oder so. Und das beschreibt er mit einer Begeisterung. Und man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass in einem hippen Club in New York Belinda Carlisle und danach Whitney Houston, vielleicht I wanna dance with somebody, läuft. Das ist so absurd. Das war nicht so lustig. Klar, das spielt in den 80ern, aber da gab es auch schon in Clubs, da liefen nicht Charts rauf und runter.
Das stimmt.
Also nicht in irgendwelchen, da lief dann House oder so. Oder
ja, klar.
Die Anfänge des Hip-Hop oder
ja,
so.
Ja, 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 richtig, richtig. Nur mal ganz kurz eine Frage an dich. Du als Musikexperte, ich glaube, ich hatte das auch schon mal gehört, aber ich hatte das überhaupt nicht mehr auf der Pfanne.
Ja.
Die Bangles.
Ja.
Großer Hit.
Hazy Shade of Winter, Manic Monday ist von Prince im
Original. Ja, das wollte ich dich fragen.
Ach, ja,
das hast du so präsent gehabt noch. Das wusste ich nicht mehr.
Ja. Susanne Hoffs, die Sängerin von den Bangles.
Ja, von der schwärmt er total.
Ja, die ist auch toll.
Und hat sich natürlich den Ärger gewisser Freundinnen eingeheimt, weil die das natürlich überhaupt nicht witzig finden, dass er Susanne Hoffs so süß findet.
Weißt du, wie der Song entstanden ist?
Nee,
ja, jetzt,
von Prince
passe ich jetzt natürlich genau in diese Rolle, die du mir jetzt, der Musikexperte, das ist jetzt Zufall. Aber die Geschichte war so, dass sie im Flugzeug neben Prince saß und sie ein riesen Prince-Fan war, wie eigentlich auch jeder.
Ja.
Und sie ihn immer bekniet hat, bitte schreib mir einen Song, bitte schreib mir einen Song, bitte schreib mir einen Song. Und er war kurz vor der Landung und hat gesagt, okay, ich kann nicht mehr. Hat eine Serviette genommen und Manic Monday darauf geschrieben.
Was?
Und ihr geschenkt. So, und dann hat die das gemacht und war es ein Welthit. Es gibt auch eine Version von Prince übrigens von Manic Monday.
Ach krass. Ja. Nee, aber auf jeden Fall davon handelt das Buch. Also es hat sich wirklich toll gelesen. Ist jetzt kein Roman, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Ich wollte auch aber noch ganz kurz...
Ist interessant, ja.
Ganz kurz auch noch, sag schnell.
Nee, ich würde gerne wissen, weil du diese Diskussion aufgemacht hast mit, dass man eine Meinung nicht klar vertreten kann und das nicht gut findet und das. Und
genau, so. Dazu noch schnell ein Zitat.
Ja.
Das größte Verbrechen dieser neuen Welt ist das Auslöschen von Leidenschaft und das Knebeln des Individuums.
Sehr gut.
Ja.
Der Satz ist zum Einrahmen geeignet.
Ja.
Der ist super. Dieses Buch, American Psycho, das ging ja so durch die Presse auch damals, weil das eben so krank ist. Und weil man sagen muss, wie kann man sowas schreiben, wie kann man sich sowas ausdenken?
Ja.
Das ist sowas von hart, dass man es wirklich kaum lesen kann. Ich kenne viele, die haben das weggelegt, weil sie es nicht mehr konnten. So, ne? Ich würde gerne wissen, ob er in diesem ganzen Kontext, ne, dieser Diskussion, was findet man gut und nicht, ob er das irgendwie... Weil du sagst, er hat viel über American Psycho geschrieben. Verteidigt er das irgendwie oder nimmt er nochmal Stellung dazu? Oder warum hat er das geschrieben? Steht darüber was im Buch? Das würde mich total interessieren. Ob der so versucht, naja, Jugendsünde oder so. Aber so ist es nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist überhaupt keine Jugendsünde. Also er hat an dem Buch ja sehr intensiv gearbeitet. Erzählt, also er verteidigt das überhaupt nicht, sondern stellt einfach nochmal dar, also was er mit diesem Buch eigentlich sagen wollte.
Was denn?
Also
was
ja, zum Beispiel, das ist ja in der Zeit der 80er entstanden, als so große Karrieren gemacht worden sind, als an der Börse, was weiß ich, wo es nur um Profit ging und so weiter.
Ja.
Und da ist ja ein Menschentypus, ein kalter, berechnender Menschentypus entstanden, der sich von der Gesellschaft, der sich auch in der Gesellschaft selber gar nicht wohlfühlt. Und in ihr auch nicht so zu Hause ist und weil das irgendwie auch nicht kann. Mhm. Und das hat er so gespürt, dass das jetzt gerade so irgendwie gerade stattfindet. Mhm. Und das ist so eines der ganz großen Motive von American Psycho. Deshalb hat er das geschrieben. Und er sagt aber auch an anderer Stelle, eigentlich würde das auch gut in die heutige Zeit passen.
Also, ja, das stimmt.
Das ist vielleicht sogar noch verstärkt worden, dieses Gefühl, diese Kälte, diese menschliche Kälte, die sich irgendwie so ausbreitet, weil man nur mit ihr irgendwie vorankommt auch. So von daher, also da erzählt er sehr viel drüber. Ich habe mir da jetzt nur nicht so viel gemerkt, weil mich eben halt diese andere Debatte, die er da anstößt, die ja hier auch stattfindet, man kann irgendwie nicht sagen, was man denkt, ohne gleich abgestraft zu werden irgendwie. findet hier ja auch statt. Deshalb fand ich das so interessant,
ja,
dass er das auch in Amerika und noch viel krasser beobachtet. Ich meine, da verlieren offenbar, das beschreibt er jedenfalls so, Menschen ihre Jobs, nur weil die eine Pro-Trump-Meinung zum Beispiel vertreten. Mhm. Die werden entlassen.
Mhm. Aber irgendjemand hat ihn ja gewählt.
Ja, natürlich. Ja,
also die Mehrheit im Moment, ist ja Fakt, die Mehrheit, da gibt es jetzt auch wieder diejenigen, die gesagt haben, er hat in Wahrheit die Wahl gar nicht gewonnen. Letztes Mal, okay, wollen wir gar nicht kommentieren.
Ja.
Aber es gibt ja mehr Trump-Wähler als Nicht-Trump-Wähler. Stand vor 3 Jahren
oder
vor 4 Jahren.
Ja.
So. Deswegen ist das im Grunde natürlich gar nicht so eine wahnsinnige, das ist unter Intellektuellen und Schriftstellern und Musikern oder vernünftig denkenden Menschen, Schauspielern, also allen Kulturschaffenden, ist das natürlich klar, dass man gegen den sein muss. Ich kann mir aber vorstellen, dass amerikanische Wirtschaftsbosse nicht gegen den sind, weil die eben genauso sind wie der Typ in American Psycho. Auch gefährliche Aussage, weiß ich, aber wenn wir über sowas reden, die sind halt eher daran interessiert, dass sie eben genau diese Kohle machen, die Trump ihnen in die Kassen spült.
Ja.
Also diese Gesellschaft gibt es ja auch.
Ja, das kann, ja, ja. Das ist sicherlich so. Und was ich, was ich eben halt so klasse fand, ist, wie er permanent, also immer wieder einen Satz nach dem anderen raushaut, um genau dieses System so auf den Punkt zu bringen. Mhm. Um halt mit 2, 3 Sätzen zu beschreiben, was ihm da nicht passt. Und er sagt auch an einer Stelle, es gab einmal eine magische Zeit, als man seine Meinung einfach öffentlich sagen und damit eine echte Diskussion anregen konnte. Mhm. Und diese echte Diskussion finden jedenfalls viele, findet gerade nicht statt, weil es findet keine Diskussion statt, sondern man wird gleich irgendwo einsortiert und kommt da auch nicht mehr raus. Mhm.
Das ist wahrscheinlich in Amerika noch mal potenziert, ne?
Ja, so beschreibt er das auch.
Ja.
Wie gesagt, da verlieren Leute ihre Jobs, wenn die sich nicht passend äußern.
In einem Land, was immer sagt, es ist demokratisch, ist das schwierig, ne?
The land of the free, be what you wanna be.
Promised land.
Ja, aber was auch sehr lustig zu lesen war, fand ich, schimpft auch über die sogenannte Millennials-Generation.
Aha.
Und für ihn ist das eine Weichei-Generation.
Warum?
Und da muss ich mal ganz kurz was vorlesen, weil das war eigentlich ganz, hat er so ganz schön zusammengefasst.
Ja.
Also er ist ja selber mit einem Mann zusammen, der eigentlich auch zu diesen Millennials gehört.
Mhm.
Er ist aber irgendwie, ihn nervt diese Generation Weichei. Und dann schreibt er hier, das ist so mitten im Buch, ich hatte meine Belustigung und Verzweiflung in den letzten Jahren gelegentlich per Tweet unter dem Stichwort Generation Weichei kundgetan. Meine groben Verallgemeinerungen bezogen sich auf die Übersensibilität der Millennials, ihre Anspruchshaltung, ihr Beharren darauf, immer Recht zu haben, manchmal trotz überwältigender gegenteiliger Beweislage, ihre Weigerung, irgendetwas im Kontext zu betrachten, ihre gleichzeitige Tendenz zur Überreaktion und passiv-aggressiver Positivität. Das ist auch das immer. Ah, sei positiv und so. Alter Schwede.
Ja, ja.
Ne? Natürlich zeigte sich dieses Fehlverhalten immer nur vereinzelt und gelegentlich, nicht immer, und wurde womöglich durch die Medikamente verstärkt, die viele von ihnen seit ihrer Kindheit von übervorsichtigen Helikoptermüttern und Vätern verabreicht bekamen, die jeden ihrer Schritte überwachten. Diese Eltern, entweder gerade noch aus der Babyboomer-Generation oder meiner Generation X, schienen jetzt gegen ihre eigene rebellische Haltung zu rebellieren, weil sie das Gefühl hatten, von ihren eigenen egoistischen, narzisstischen Nachkriegseltern nie geliebt worden zu sein. Folglich erdrückten und behüteten sie ihre eigenen Kinder jetzt und lehrten sie nicht, wie man mit den Härten des Lebens zurechtkam oder wie die Dinge wirklich liefen. Andere Menschen können dich vielleicht nicht leiden, dieser Mensch wird deine Liebe nicht erwidern, Kinder können richtig grausam sein, Arbeit ist scheiße, es ist schwer, irgendwas richtig gut zu können, euer Leben wird aus Versagen und Enttäuschungen bestehen, du bist nicht talentiert, Menschen leiden, Menschen werden alt, Menschen sterben, mit anderen Worten, werdet damit fertig, dass es nicht immer so läuft, wie ihr das wollt, werdet erwachsen. So, das ist so, das fand ich auch sehr schön.
Ganz interessant, ne, über diese Helikoptermütter und über diese Eltern, ne, war neulich in Berlin und habe, wir sind ja beide Hamburger, wir leben auf dem Land inzwischen beide.
Ja.
Wenn dann so Eltern, ich sag mal so in Berlin-Mitte, ihr Kind auf diese Spielplätze, die dann so abgefedert sind, also wo ein Kind gar nicht mehr lernen kann, dass, wenn man es runterfällt, dass es hart ist, dass Beton wehtut.
Sowas gibt es?
Das gibt es. Die sind da ist so eine Schicht drauf, dass das nicht so wehtut, wenn du runterfällst. Und ich möchte die Mütter, die jetzt losgehen und ein Astrid Lindgren-Buch für ihre Kinder kaufen und dann Pippi Langstrumpf Oder die Kinder aus Bullerbü, wo einer am Fahnenmast hochgezogen wird. Das möchte ich gerne mal sehen, wie die reagieren, wenn das mit einem ihrer Kinder passiert. Aber da sagen sie dann, ach, das ist ja toll, das war ja alles so wild romantisch damals.
Ich verstehe auch überhaupt nicht, was hat unsere Generation, ausgerechnet unsere Generation eigentlich geritten, so mit ihren Kindern umzugehen. Da könnte ich durchdrehen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Warum ausgerechnet unsere Generation, ja, wir sind so eigentlich so cool aufgewachsen, so selbstständig aufgewachsen, warum fahren die mit ihrem SUV ihre Kinder fast bis ins Klassenzimmer? Ja. Verstehe ich nicht.
Damit sie nicht alleine Menschen begegnen, die außerhalb des Umfelds der Eltern sind und damit gefährlich sein können. Musst du mal vorstellen. Also das ist total interessant, was der Brad Easton Ellis schreibt.
Ja. Also ich fand das Buch wirklich großartig und ich kann jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es ist echt, es ist unterhaltsam, es ist aufrüttelnd. Also ich habe sehr viel so mitgenommen, vor allem aus dieser Formulierungskunst. Vielleicht denken jetzt einige, hä, ja, wieso? Das war doch ganz normal, so mal eben auf den Punkt gebracht. Aber
na, das war schon eine Haltung, die runtergeschrieben wurde, wo sich jemand Gedanken gemacht hat und so. Und das wird seine Meinung sein. Also es ist ganz klar seine Meinung. Das schreibst du ja nicht einfach so und dann vor allem nicht biografisch. Also, klar. Ich habe noch, weil wir so über Musik geredet haben, ne? Um vielleicht noch eine etwas versöhnlichere Kurve zu kriegen. Brad Easton Ellis, hat mir gesagt, er hat auch diese Plattenrezensionen geschrieben. Und er ist ja ein riesen Musikfreak, glaube ich zumindest. Also
das glaube ich auch. Wobei das hier gar nicht so durchkommt. Nee, also man merkt es ihm schon so ein bisschen an. Ja, aber, irgendwie so eine schöne Plattenkritik kommt da irgendwie nicht so vor.
Der Herbig, also noch einmal zurück zu Flüchtig, Hubert Achleitner, also Hubert von Geusern. Der Lehrer geht in die Klasse und da passiert Folgendes. Und das spricht mir aus dem Herzen, weil ich ein Vinylsammler bin. Also ich bin ein großer, du hast ja gesagt Musikexpert, aber ich bin einfach Musikliebhaber und kaufe Vinylschallplatten. Und deswegen ist das, was er hier beschreibt, eigentlich genau meine Haltung. Und diese Minute sollten wir uns nochmal kurz nehmen. Am nächsten Tag kam er in die Musikstunde mit einer großen Schachtel und einem Stapel Vinylplatten. In der Schachtel waren ein Plattenspieler, zwei Boxen und eine Menge Kabel. Geil, Euda! Das ist ja voll Retro, Herr Professor, tönte es aus der hinteren Reihe. Ein USB-Stick ist aber schon handlicher. Ja, Moser, da haben Sie recht. Aber so wie der Teufel nur in der Not Fliegen frisst, höre ich auch nur in der Not MP3-Zauner. Würden Sie mir bitte beim Aufbauen helfen? Ein paar Kicherten wurden aber gleich niedergezischt. Wick blickte auf Zauner. Was ist denn mit den Haaren? Ich will nicht drüber reden. Kein Problem, aber helfen Sie mir doch bitte, den Tisch in die Mitte zu stellen. An die Zauner war ein blonder Lockenschopf in der ersten Reihe. Jetzt waren die Locken allerdings weg. Und aus dem Rest ergab sich irgendwie keine Frisur. Punk schoss es Wick durch den Kopf. Aber das konnte es nicht sein, weil Andi genau das Gegenteil von einem Rebellen war. Er kam aus einem streng katholischen Elternhaus und war einer der fleißigsten und wohlerzogensten der ganzen Klasse. Hat schon jemand einen Plattenspieler bedient? Fragte Wick in die Runde. Es stellte sich heraus, dass die Hälfte der Klasse einen zu Hause stehen hatten, aber nur zwei schon einmal gesehen hatten, wie einer in Betrieb genommen wurde. Selbe Hand anlegen hatte noch niemand dürfen. Gut, wir wollen aus der Musikstunde jetzt keine Physikstunde machen. Es geht heute nicht um Frequenzen und Dynamik und Kilohertz oder Dezibel. Vinyl ist ein analoges Speichermedium und als solches, das muss gleich vorneweg gesagt werden, dem digitalen Medium messtechnisch in allen Belangen unterlegen. Von der Handhabung ganz zu schweigen. Aber bei Musik geht es nicht um das Messbare und auch nicht um das größtmögliche Bedienungskomfort. Es geht darum, er hielt inne und blickte sie lächelnd an, den Zauber freizusetzen. Geben Sie mir ein paar Beispiele für nicht Messbares. Geschmack? Richtig. Was noch? Die Liebe. Ein paar kicherten.
Ja, herrlich.
Ja, ich finde, das ist nochmal ein... in beiden geht es nicht bei dir geht es nicht wirklich um Musik, aber es geht im weitesten Sinne um Kultur. Und ich finde das eine ganz, ganz schöne Stelle noch, die ich als Vinyl-Liebhaber einmal lesen wollte und wo mir das Herz aufgeht, wenn ich sowas lese.
Ja, toll. Klar. Ja. Hast du eigentlich auch so einen tonnenschweren Plattenspieler zu Hause?
Ja. Ein Laufwerk. Die nennt man ja nicht mehr Plattenspieler, das sind nicht Laufwerke.
Das ist ein Laufwerk?
Das ist ein Laufwerk, ja. Habe ich mir in einem Moment des größten Wahns mal gegönnt. Ja, Leute, das war Podcast Nummer 14. Wollen wir nicht vergessen. Kommentare?
Unbedingt.
Bitte. Ja. Wir müssen da wohl nochmal drauf hinweisen.
Ja. Ja, ich verstehe das überhaupt nicht. Was ist denn daran so schwer? Ja, das macht man so.
Ja.
Man muss immer aktiv dazu aufrufen, diese Folgen zu kommentieren.
Ja. Deswegen zeigen YouTuber ja auch immer so nach unten,
ja,
um eine Liste, wo sie was reinschreiben.
Und sie zeigen nach oben, da ist die Glocke. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr nie wieder etwas von mir.
Also, und was ist, wenn ich das verpassen will? Also gut, wir freuen uns über Abonnenten.
Über die vor allem, wir freuen uns über eure Kommentare. Wir haben ja jetzt hier wirklich ohne Ende vorgelegt, also was weiß ich.
Also heute echt zwei Bücher, die man lesen muss.
Ja, auf jeden
Ganz
Fall.
Ganz klar.
Auf jeden Fall. Also kommen wirklich direkt aus der heutigen Zeit.
Ja.
Und dass Bret Easton Ellis mal sowas schreiben würde, hätte ich auch echt nicht gedacht.
Toll.
Wobei sein Blick auf die Gesellschaft ja, glaube ich, schon zwar eine radikale, aber immer eine kritische auch natürlich.
Naja, und er hat sich ja bisher immer hinter Romanfiguren versteckt.
Ja, richtig.
Die können ja so denken.
Ja.
Ne? Das macht ja Michel Houellebecq auch so. Und er ist Michel Houellebecq. Muss nicht so lachen.
Ja, falls ihr euch über das Gelächter übrigens wundert, da hinten sind zwei Tische besetzt mit, ich weiß gar nicht, ist bestimmt irgendwie kleinen Geburtstag.
Ja.
Könnte sein. So viel wieder gelacht.
Ja, irgend sowas. Wenn das einmal losgeht, gut, dass wir jetzt
am Ende sind.
Ja.
Also, macht es gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Halt, das Lachen muss man mit.
Jetzt gehen sie durch. Komm, wir bestellen noch ein Bier.
Ja.